Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Fukushima wird mit allen Mitteln versucht, die Reaktorkatastrophe einzudämmen. Das japanische Militär setzt Wasserwerfer und Hubschrauber ein, um die Anlage zu kühlen. Dabei riskieren die Helfer ihr Leben, weil die Strahlung im Umkreis des Kraftwerkes stark gestiegen ist. Bislang konzentriert sich der Einsatz auf den Reaktorblock 3. Dessen Brennstäbe enthalten Plutonium, das besonders gefährlich ist. Aber auch im Abklingbecken von Reaktor 4 erhitzen sich die Brennstäbe, weil die Kühlung ausgefallen ist.
Das Atomkraftwerk Fukushima in Schutt und Asche. Dieses Video wurde heute im Internet veröffentlicht, aufgenommen aus einem Hubschrauber, der über das Gelände geflogen war. Noch immer entweicht radioaktive Strahlung aus den Trümmern, noch immer versucht die Armee, eine Kernschmelze einzudämmen. Aber die Versuche sind mühsam und riskant. Zunächst hatte die Armee wieder versucht, mit Hubschraubern Wasser aus dem Meer zu holen und über den heißen Reaktoren abzulassen, um sie zu kühlen. Auch Wasserwerfer sollten direkt an das Atomkraftwerk heranfahren, um die heißen Reaktorgebäude zu besprühen. Die Aktion wurde unterbrochen. Nun vergeht wertvolle Zeit im Kampf gegen die nukleare Katastrophe. So sah das AKW Fukushima 1 noch vor einer Woche aus. Nach dem verheerenden Beben und dem Tsunami fiel in Reaktor 1 die Kühlung aus. Dann gab es eine Wasserstoffexplosion am Gebäude. In Block 3 eine Explosion im Gebäude, Brennstäbe lagen zeitweise frei. In Block 2 eine Explosion, die den Reaktorkern beschädigt haben könnte. Block 4 war zwar nicht in Betrieb, nach einem Feuer liegen nun aber Brennelemente frei, können nicht gekühlt werden. Und das droht in diesem Reaktorblock. Die freiliegenden Brennstäbe heizen sich irgendwann so stark auf, dass sie schmelzen. Unvorstellbar heißes Plasma durchdringt im schlimmsten Fall die Betonhülle des Reaktors. Könnte sogar ins Erdreich dringen und das Trinkwasser radioaktiv verseuchen. Nun arbeiten Experten mit Hochdruck daran, eine Notstromleitung zum Kraftwerk zu legen, um das Kühlsystem wieder einzuschalten. Die Leitung wird frühestens am Freitag fertig und ob die Kühlung tatsächlich wieder anspringt, ist ungewiss.
Knapp eine Woche nach dem Erdbeben ist die Zahl der Toten und Vermissten auf 15.000 gestiegen. Den Überlebenden fehlt es noch immer am nötigsten. Etwa eine halbe Million Menschen in den Notunterkünften haben nicht genügend Lebensmittel, Wasser und Strom. Auch die Bergungsarbeiten kommen unter den schwierigen Bedingungen nur sehr langsam voran. Noch dazu werden sie durch einen Wintereinbruch erschwert.
Diese Nacht in Tokio ist dunkler als sonst. Die meisten Geschäfte und Gebäude haben ihre Beleuchtung ausgeschaltet. Sie wollen Strom sparen. Schon am Vormittag warnte der Wirtschaftsminister vor einem flächendeckenden Totalausfall in der Hauptstadt. Die Situation in der Region sei auch wegen des Kälteeinbruchs schwierig, sagte er, weil sich der Stromverbrauch dadurch erhöhe. Der Schnee erschwert auch die Arbeit der Rettungsteams im Norden des Landes. Einige Straßen sind mittlerweile wieder passierbar. Trotzdem fehlt es überall an schwerem Gerät, um die Trümmer beiseite zu räumen. Jede Hilfe ist jetzt überlebensnotwendig. In Kisunuma, einem kleinen abgelegenen Bergdorf, ist Shushuku Koshika unterwegs. Sie besucht die Menschen, die den Weg in die Notunterkünfte nicht mehr schaffen. Es ist stockdunkel hier in der Nacht, sagt sie. Die Menschen hier haben niemanden, der ihnen beisteht. Ich will versuchen, ihnen irgendwie zu helfen. Sie klingelt an jeder Tür, überall andere Geschichten, andere Schicksale. Diese Frau erzählt, dass die Hilfe hier nicht ankomme. Alles lande nur in den Notunterkünften, bis zu ihnen komme nichts durch. Auch dort aber wird die Versorgungslage immer schwieriger. Außerdem gelingt es nicht, die großen Hallen genügend zu heizen. Die Kälte macht den Überlebenden zu schaffen. Immer noch suchen viele Menschen auf den Listen in den Notunterkünften nach Überlebenden. Andere erhalten Gewissheit über den Verbleib ihrer Angehörigen in Hallen wie dieser in der Präfektur Miyagi. Allein in dieser Region haben die Retter tausende Leichen geborgen.
Zur Reaktorkatastrophe in Fukushima jetzt live aus Osaka, Philipp Abresch.
Mit Wasserpistolen gegen den Super-GAU, so klingen die Versuche, die atomare Katastrophe noch in den Griff zu bekommen. Mit Hubschraubereinsätzen, Feuerlöschern und Wasserwerfern hat TEPCO heute Hoffnung geweckt. Tatsächlich hat sich die Lage kaum verbessert. Die Brennstäbe drohen weiterhin zu zerschmelzen, zu einer glühenden Masse aus radioaktiver Lava. Der Super-GAU erreicht allmählich Betriebstemperatur. Vielleicht ist Glück jetzt der beste Helfer der Männer, die unentwegt gegen die nukleare Katastrophe anrennen. Großes Glück ist gefragt. Nur so lässt sich die Katastrophe vielleicht in den Griff bekommen. Und damit zurück nach Hamburg.
Die Regierung in Washington fliegt seit heute US-Bürger aus Japan aus. Sie hat etwa 20.000 Angehörigen von US-Soldaten in Japan freigestellt, das Land zu verlassen. Nach einem Telefongespräch von Präsident Obama mit dem japanischen Ministerpräsidenten Kan hieß es in Washington, Japan sei der Ernst der Lage in Fukushima bewusst. Zuvor war in den USA noch Kritik am Vorgehen in Japan laut geworden.
Verharmlosen die Verantwortlichen in Japan die Situation, als der Direktor der US-Atomaufsicht vor einem Kongressausschuss seine deutlich dramatischere Einschätzung abgab, hatte er zuvor bereits Präsident Obama informiert. Im Abklingbecken von Reaktor 4 ist kein Wasser mehr. Wir glauben daher, dass die Strahlung dort extrem hoch ist und die Arbeiten zur Eindämmung der Krise beeinträchtigen kann. Die Dosis für die Arbeiter dort ist potenziell tödlich in einem relativ kurzen Zeitraum. JETSCO hält daher einen deutlich größeren Evakuierungsradius für erforderlich, 80 Kilometer statt der bisher gültigen 30. Eine unverhüllte Korrektur der japanischen Darstellung. Auch in den Medien Kritik an der japanischen Informationspolitik. Allerdings werden anonyme Regierungsquellen zitiert. Demnach glaubt Washington, die japanische Regierung selbst sei von den Kraftwerksbetreibern schlecht informiert worden. Präsident Obama, der sich in der japanischen Botschaft in das Kondolenzbuch eintrug, will in wenigen Minuten eine Erklärung abgeben. Er muss sich jetzt wachsenden Zweifeln seiner US-Bürger an der Sicherheit auch der eigenen Kernkraftwerke stellen.
Die Verunsicherung ist landesweit. Jodtabletten sind seit Tagen ausverkauft. In Kalifornien horten die Menschen Wasserrationen und Notfallpakete. Und Politiker fordern immer lauter strengere Sicherheitsprüfungen für die alten amerikanischen Kraftwerke.
Trotz der Reaktorkatastrophe in Japan will die Bundesregierung die Kernkraft in Deutschland vorerst weiter nutzen. Im Bundestag billigte eine Mehrheit den Kurs in der Atompolitik. Bundeskanzlerin Merkel hatte zuvor in ihrer Regierungserklärung die Entscheidung verteidigt, ältere AKW vorläufig abzuschalten. Die Opposition kritisierte das als unglaubwürdige Kehrtwende. Einig waren sich die Abgeordneten nur in der Solidarität mit Japan.
Heute Nachmittag kam die Bundeskanzlerin in die japanische Botschaft, um im Namen der Bundesrepublik ihr Mitgefühl auszudrücken und dem japanischen Volk Unterstützung zuzusichern. Stunden vorher im Bundestag waren alle Fraktionen einig, dass Deutschland Japan helfen müsse, die Folgen der Katastrophen zu bewältigen. Angela Merkel begründete in ihrer Regierungserklärung dann noch einmal, warum sie erst die Atomlaufzeiten verlängert, jetzt aber ein Moratorium verhängt hat.
Wenn also in einem so hochentwickelten Land wie Japan das scheinbar Unmögliche möglich, das absolut Unwahrscheinliche Realität wurde, dann verändert das die Lage.
Die Opposition kritisierte das einhellig. Die Sicherheitslage deutscher Meiler habe sich nicht verändert. Schon vor Japan habe man wissen können, wie gefährlich Atomkraft sei.
Wir hatten auch bei uns in Deutschland Wasserstoffexplosionen in Brunsbüttel in der Nähe des Reaktordruckbehälters. Wir hatten fehlerhafte Installationen, Kühlmittelverluste, mangelhafte Rohrleitungssysteme. Das alles war vor Japan, das alles wussten Sie, Frau Bundeskanzlerin.
Die Regierung meine das Moratorium nicht ernst. Es sei Show für die Landtagswahlen, argumentierten die Grünen.
Eine ernsthafte Sicherheitsüberprüfung von Anlagen geht nicht in 3 Monaten. Dafür braucht man 1 bis 1,5 Jahre.
Die Linken sahen die Stunde für grundsätzliche Entscheidungen gekommen. Sie forderten, man müsse das Atomzeitalter sofort beenden.
Heute können wir beweisen, der Bundestag entscheidet nicht länger im Interesse der Atomlobbyisten, sondern im Interesse der Bevölkerung unseres Landes.
Nach 3,5 Stunden Debatte wurde dann über 7 Anträge abgestimmt. Erwartungsgemäß setzten sich FDP und Union durch.
Im Bundestag ging es heute auch um das Ausländerrecht. Die Abgeordneten beschlossen eine Reihe von Änderungen. Unter anderem soll Zwangsheirat künftig als eigene Straftat gelten und nicht mehr wie bisher nur als schwere Nötigung geahndet werden. Außerdem sollen Ausländer verpflichtet werden, Integrationskurse zu besuchen und erfolgreich abzuschließen.
Für Zuwanderer sind Sprach- und Integrationskurse grundsätzlich Pflicht. Ob sie diese tatsächlich besuchen und dabei auch wirklich Deutsch lernen, wird bisher jedoch kaum überprüft. Künftig soll davon nun die Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung abhängen. Ohne erfolgreichen Abschluss soll diese jeweils nur um 1 Jahr verlängert werden. Das ist eine von mehreren Gesetzesänderungen, die der neue Innenminister heute zur Abstimmung stellt.
Wir schaffen damit einen Anreiz, sich zügig in die Lebensverhältnisse in Deutschland zu integrieren. Und keiner wird wohl leugnen, dass nur derjenige sich in diese Gesellschaft einbringen kann und sie aktiv mitgestalten kann, der auch Deutsch kann.
Neu ist nun auch, dass Zwangsheirat als Straftat gilt und dass eine Ehe im Falle einer Scheidung mindestens 3 statt wie bisher 2 Jahre gedauert haben muss, um ein eigenes Aufenthaltsrecht zu bekommen. Dies soll Scheinehen unattraktiver machen, führt nach Ansicht der Opposition jedoch zu weiterem Leid.
Nur weil Sie vermuten, übrigens gegen die Daten aller Ermittlungsbehörden in der gesamten Bundesrepublik, dass es heute mehr Scheinehen gäbe als früher, müssen nun die zwangsverheirateten Frauen sich ein Jahr länger prügeln lassen. Das ist schlicht und ergreifend schäbig gegenüber diesen Frauen.
Das eigenständige Bleiberecht für gut integrierte Jugendliche ist für die Opposition ein Ansatz, den sie zwar begrüßt, dem sie aber noch deutliche Schwächen attestiert. Mit den Stimmen der Koalition passiert die erste Gesetzesnovelle des neuen Innenministers heute dennoch den Bundestag.
Nach den militärischen Rückschlägen der Aufständischen in Libyen will der UN-Sicherheitsrat voraussichtlich am Abend über eine Flugverbotszone entscheiden. Neben Frankreich und Großbritannien setzten sich jetzt offenbar auch die USA dafür ein. Die Truppen von Machthaber Gaddafi griffen die Aufständischen auch heute wieder bei Adjdabia an.
Anders als die Propaganda Gaddafis behauptet, wird um die wichtige Stadt Adjdabia nach wie vor gekämpft. Große Teile der Stadt sind zerstört, weil Gaddafis Luftwaffe sie regelmäßig bombardiert. Dennoch wird sie immer noch von den Kämpfern der Aufständischen gehalten, auch wenn die Verluste hoch sind, die Krankenhäuser mit Verletzten überfüllt, die Medikamente werden knapp. Das gleiche gilt für Misurata. Auch hier sind Gaddafis Truppen bis dicht an den Stadtrand vorgerückt. Doch die Aufständischen scheinen auch diese zerstörte Stadt noch zu verteidigen. Gott ist groß, rufen diese Kämpfer. Heute Nachmittag haben Gaddafis Kampfflugzeuge den Flughafen von Benghazi bombardiert, allerdings ohne großen Schaden anzurichten. In der Hauptstadt des Widerstandes zeigen die Aufständischen, sie sind bereit, die Stadt zu verteidigen. In Tripolis geben sich die Menschen kämpferisch. Das Ganze sei doch eine Verschwörung gegen das Land. Die Europäer und die Amerikaner wollen nur unser Öl, sagen einige dieser Menschen. Außerdem, das Embargo wird dem Land wirtschaftlich schaden. Keiner kann fliegen, also keine Geschäfte. Heute Abend auf dem grünen Platz im Herzen der Stadt, auch hier gilt, lass sie doch kommen, wir werfen sie wieder raus. Gaddafi über alles, Zweifel daran sind nicht erlaubt. Libyen ist nervös. Offensichtlich schließt es nicht mehr aus, dass es heute Abend zu einem Flugverbot kommt. Dann ist Libyen eine wichtige Waffe genommen. Ob dies allerdings den Aufständischen hilft, ist mehr als fraglich. Experten sagen, dieses Flugverbot käme möglicherweise zu spät.
Ralf Rangnick wird neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Der 52-Jährige erhält einen Vertrag bis 2014. Rangnick wird bereits am Montag erstmals das Training leiten. Vorgänger Magath hatte gestern bei Schalke gekündigt, nachdem er vom Aufsichtsrat entmachtet worden war.
Magdalena Neuner setzt ihren Siegeszug fort und gewinnt den Sprint beim Biathlon-Weltcup-Finale in Oslo. Die dreifache Weltmeisterin von Chanty-Mansijsk leistet sich nur einen Schießfehler und ist wie so oft unwiderstehlich schnell auf der Strecke. Neuner gewinnt vor Tora Berger aus Norwegen und der Weißrussin Daria Domracheva und holt sich damit den Sprintweltcup. Auch bei den Herren gibt es einen deutschen Sieger. Andreas Birnbacher gewinnt in Oslo zum ersten Mal im Weltcup.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 18. März.
Das Tief über dem Balkan sorgt im Südosten Deutschlands für ergiebige Regenfälle. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Am Freitagabend erreicht uns dann der Ausläufer eines Atlantiktiefs mit neuem Regen. In der Nordwesthälfte bleibt es heute Nacht trotz vieler Wolken meist trocken, während es vor allem im Süden Bayerns kräftig und ergiebig regnet. Von den Alpen bis zur Lausitz fällt morgen zunächst noch Regen, im Bergland ist auch Schnee dabei. Richtung Westen kann sich auch mal die Sonne zeigen, aber von dort zieht am Nachmittag und Abend auch wieder neuer Regen ins Land. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See auch frisch aus Nordwest bis West. In Küstennähe heute Nacht Werte um den Gefrierpunkt, am Main bis 7 Grad. An der Ostsee morgen kalte 2, am Bodensee milde 12 Grad. In der Nacht zum Samstag weitet sich der Regen aus. Im Bergland fällt zum Teil Schnee, der sich am Samstag in den Süden zurückzieht. Von Nordwesten wird es währenddessen freundlicher. Am Sonntag im Osten noch einzelne Schauer, sonst viel Sonne. Und verbreitet sonnig beginnt auch die neue Woche.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr, heute mit Karen Mioska. Darin die tapferen 50, die lebensgefährliche Mission der Helfer in Fukushima und Deutschland trennt, was die nukleare Katastrophe in Japan mit den Landtagswahlen in Deutschland zu tun hat. Und jetzt zum Brennpunkt mit Andreas Sichowitz.